Predige über Jesaja Kapitel 43, Vers 1 bis 7. Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Nun aber spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir. Wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durch Feuer schreitest, wirst du dich nicht brennen und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Äthiopien und Saba an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, gebe ich Länder für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang will ich deine Kinder heimführen und vom Niedergang her dich sammeln. Will zum Norden sprechen, gib her, und zum Süden halte nicht zurück. Bringe heim meine Söhne aus der Ferne und meine Töchter von den Enden der Erde. Die alle, die meinen Namen tragen und die ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet habe. Der Einstieg war ja, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Angeredet ist hier das Volk Israel, aber ich kann es auf mein persönliches Leben übertragen. Was bedeutet das, fürchte dich nicht? Bedeutet das, dass Christen solche geistlichen Stuntmen sind? Gibt es ja so einen neuen Beruf, die so von einem fahrenden Zug auf den Gegenzug springen, ohne sich dabei zu verletzen? Oder 50 Meter hoch von einer Brücke ins Wasser springen? Oder was weiß ich, über brennende Autos hinweg rasen? Ist das gemeint, wenn es heißt, fürchte dich nicht? Ich weiß ja nicht, ob die Leute sich fürchten. Wahrscheinlich fürchten sie sich auch. Sie überwinden nur ihre Furcht durch Mut oder auch Tollkühnheit, je nachdem. Wenn es heißt, fürchte dich nicht, muss eigentlich eine Begründung kommen, warum ich mich nicht fürchten soll. Und die Begründung hier ist die, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Furcht ist ja eine, wie soll ich das sagen, eine Gefühlsunsicherheit im Blick auf meine Zukunft. Ich muss hier unterscheiden von Angst. Angst ist so ein diffuses Gefühl, das irgendwie mein Leben bedroht ist. Hier steht nicht, habe keine Angst. Und Jesus sagte ja, in der Welt habt ihr Angst. Er sagte nicht, die nehme ich weg. Er sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Psychologe würde vielleicht sagen, ich versuche die Angst zu überwinden. Jesus sagt, nein, ich habe die Welt überwunden, in der ihr Angst habt. Aber hier ist nicht von Angst die Rede, sondern von Furcht. Furcht vor der Zukunft, vor bestimmten Entwicklungen. Da sagt er, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Was bedeutet das, ich habe dich erlöst? Kennen wir heute, es gibt viele Leute, die leider entführt werden, weil sie zu viel Geld besitzen oder irgendeiner bestimmten politischen Richtung angehören, die im Moment bei manchen nicht gefragt ist. Die werden dann entführt und wenn das Lösegeld, das heißt die Forderungen bezahlt oder erfüllt sind, werden sie vielleicht, falls sie bis dahin nicht ermordet sind, freigelassen. Ich erinnere mich an Kinder eines deutschen Journalisten, die vor vielen Monaten entführt wurden und als dann das Lösegeld bezahlt wurde, wurden sie freigelassen und leben heute. Was bedeutet es, dass Gott sein Volk Israel erlöst? Was bedeutet es, dass er mich erlöst? Dass er das Volk Israel erlöst hat, bedeutet, er hat es herausgeführt aus Bindungen. Einmal aus Ägypten damals, er wird es aber auch aus der Bindung an die Völkerwelt erlösen. Denn Israel ist ja zurzeit verstreut über die ganze Erde. Und da löst er sie heraus und sammelt sie wieder in seinem Land und schenkt ihnen dort ein Friedensreich, was kommen wird und von dort aus die ganze Welt füllt. Sicher eine Friedensbewegung, die Aussicht hat auf durchschlagenden Erfolg. Allerdings durch Gerichtsfluten hindurch. Denn hier ist ja schon die Rede von Fluten, die kommen werden. Ich habe dich erlöst. Was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet es, dass Christus, als er mit den Worten starb, es ist vollbracht, die Summe für den Loskauf meines Lebens bezahlt hat. Und zwar hat er mich erlöst von der Sünde durch Vergebung. Er hat mich erlöst von dem Tod durch Auferstehung. Er hat mich erlöst von dem Teufel dadurch, dass er der Schlange den Kopf zertreten hat. Und deshalb bin ich sein. Das ist schön, das festzustellen. Ich bin sein. Viele möchten nur, dass er mein ist. Die sagen, ich habe Christus im Herzen. Das stimmt ja oft auch. Das ist schön. Aber das ist noch zu wenig. Nicht nur zu sagen, er ist mein, sondern ich bin sein. Ich gehöre ihm, weil er mich losgekauft hat. Und dann ist jeder Tag, den ich ohne ihn lebe, eigentlich ein gestohlener Tag. Menschen ohne Christus sind Tagediebe. Sie klauen Gott jeden Tag ihres Lebens, weil er ja eigentlich ihm gehört. Und auch als Christ kann ich ein Tagedieb sein, indem ich nämlich meine Tage selbst verplane, ohne seine Zielsetzung mit meinem Leben zu befolgen. Du bist mein, bedeutet ja auch, ich verfüge über dich, ich kann dich leiten, ich kann dich einsetzen und dir meine Zielsetzung klar machen. Und dann heißt es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Es wäre interessant, über unsere Namen zu sprechen. Ich interessiere mich immer für Namen, aber wir haben so viele verschiedene. Warum geben eigentlich Eltern ihren Kindern Namen? Warum hat jeder von uns einen Namen? Stell uns vor, er hätte keinen Namen. Dann müsste ich sagen, hey, du da, du mit diesem roten Pullover, du mit dem Pferdeschwanz. Und am nächsten Tag hätte diese du da keinen Pferdeschwanz, dann müsste ich dann sagen, du mit dem gestreiften, was weiß ich. Sie wüssten gar nicht, wer sie sind. Mein Name hilft mir, meine Identität zu haben, zu wissen, wer ich eigentlich bin. Und wenn Gott jemand bei seinem Namen ruft, dann weiß er, ich bin gemeint. Dann heißt es nicht du da mit dem roten Pullover. Davon gibt es vielleicht mehrere, sondern wenn ich den Vornamen und den Nachnamen sagen kann, gibt es den oft in der Umgebung nur einmal. Und es ist schön, wenn Gott Menschen bei ihrem Namen ruft. Ich finde fein, dass das oft in einer Predigt geschieht. Jemand spürt, ich bin ganz persönlich gemeint. Für manchen geschieht es auf einer Freizeit. Ich denke an einen jungen Mann, der auf eine Freizeit fuhr, weil er hörte, dort wären sehr viele hübsche Mädchen und er suchte gerade wieder mal eine Freundin. Und es war sein Beweggrund, dahin zu fahren, so eine christliche Freizeit. Aber dann stellte er doch fest, dass ein anderer ihn suchte und er merkte, was dort verkündigt wurde, ging ihn an. Und dass nicht das Wichtigste eine neue Freundin ist, sondern dieses neue Leben mit Jesus. Und dann hat er ohne eine Freundin, aber mit Jesus im Herzen diese Freizeit wieder verlassen. So ein junger Lehrer, der dann sein Leben mit Jesus weitergeführt hat. Er merkte, ich bin bei meinem Namen gerufen worden. Mancher wird in der Not bei seinem Namen gerufen, wenn plötzlich das Herz stillsteht, vorübergehend, oder es furchtbar wehtut. Und dann spürt er, oh, Gott ruft mich. Ein Glück, dass ich das überlebt habe, oder ich hoffe, dass ich es weiter überlebe. Lieber Gott, ich verspreche dir, wenn ich hier rauskomme, wirklich mit dir zu leben. Wie viele Menschen in Deutschland haben ihren Namen rufen gehört im letzten Krieg oder bei Verkehrsunfällen oder in irgendeiner Not und haben gesagt, Herr, da bin ich, ich werde mit dir leben, wenn ich hier draußen bin. Und dann haben sie ihr Versprechen gebrochen. Als das Herz wieder normal ging, als der Alltag sich wieder einstellte, als die Finanzen wieder stimmten, als die Familie wieder zusammen war, dann lebten sie nicht mehr für ihn, sondern nur für sich. Dann waren sie wieder Tagediebe. Du bist mein, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Das finde ich schön, wenn jemand sagt, hier bin ich. So wie der Jesaja, als Gott fragte, wen soll ich senden? Und er sagte, hier bin ich, sende mich. Gott ist also bereit, ganz persönlich zu sprechen und das können wir immer erwarten, dass er das tut. Am meisten durch sein Wort, dass ich merke, dieses Wort gilt mir persönlich. Dann sagt er allerdings, wie es weitergeht. Er sagt, wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir. Wenn durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Das ist eine merkwürdige Zukunft, die er seinem Volk hier ankündigt. Er sagt, du wirst durch Wasser gehen. Du bist schon durch Wasser gegangen. Durch das Rote Meer bist du schon durchgegangen. Du bist schon durch den Jordan gegangen, aber du wirst wieder durch Wasser gehen. Wasser ist oft auch ein Bild von Gerichtsfluten. Am deutlichsten wurde das in der Sintflut, als Wasser die ganze Erde gefüllt hat. Und wir heute noch all die Fossilien aus dieser Zeit finden können, meterdick geschichtet. Wenn du durch Wasser gehst, ich bin mit dir. Das heißt, wenn du durch Schwierigkeiten hindurch gehst, ich werde dich durchbringen. Für manchen sind diese Wasser Sorgenströme, familiäre Sorgenströme, durch die er hindurch muss. Gesundheitliche Sorgenströme, finanzielle Engpässe oder auch berufliche Nöte. Er sagt, ich bin mit dir, ich bringe dich da hindurch. Er sagt nicht, lasst uns einen Unterwassersportclub gründen. Wir werden jetzt aus dieser Not eine Tugend machen und sehen, was da so alles auf dem Meeresboden schwimmt und was in diesen Flüssen zu finden ist. Nein, er sagt, ich bringe dich da hindurch, dass du wirklich spürst, Gott ist mächtig, durch Schwierigkeiten hindurchzuführen. Und das möchte ich jedem unter uns sagen, der in Schwierigkeiten ist. Gott ist mächtig, dich ganz persönlich da hindurchzubringen. Weil er sagt, ich habe dich erlöst. Das heißt, ich habe dich von all dem, was dich bindet und hindert, schon losgekauft. Gibt es in der Bibel, das ist so eine Art prophetisches Perfekt, das heißt eine Aussage über die Vergangenheit, ich habe dich erlöst, obwohl sie eigentlich erst in der Zukunft voll zum Tragen kommt. Ja, das ist aber schon geschehen. Das Volk Israel war damals noch wenig erlöst. Die hatten furchtbare Bedrückung durch die Assyrer, später sind sie überhaupt erst in die babylonische Gefangenschaft geraten und dann kamen diese furchtbaren Makkabäer-Kämpfe und dann die ganze Zeit unter Hitler und die Verfolgung durch alle Völker. Und trotzdem ist diesem Volk schon gesagt, ich habe dich erlöst, obwohl es ja durch diese ganzen Nöte hindurch geht, immer noch. Aber es ist grundsätzlich schon erlöst und diese Erlösung wird auch zum Ziel kommen und einmal weltweit deutlich werden. Es gilt auch für jeden von uns, ich habe dich erlöst, ich habe dich losgekauft, du bist mein, auch wenn du noch durch Wasser gehst, ich bringe dich dadurch. Und wenn du durch Feuer gehen musst, es wird dich nicht versengen. Damals mussten tatsächlich einige durch Feuer, die wurden zum Beispiel die Freunde Daniels in einen Feuerofen gesteckt, weil sie das Standbild des Herrschers nicht anbeten wollten. Aber statt der drei Freunde waren plötzlich vier Personen in diesem Ofen. Und der König ließ sie dann wieder herausholen, unversehrt. Dieser vierte war der Engel des Herrn, eigentlich ein Bild für Jesus im Alten Testament, der mit ihnen war und sie bewahrt hat. Was so ein Feuer heute sein kann, ist sehr verschieden. Für manchen ist es der Spott in seiner Klasse, auf irgendeiner Klassenfahrt, wenn er plötzlich die Bibel liest, dass sich jemand lustig macht über ihn. Oder sagt, na, mit deinem Jesus kannst du beim Sportfest auch nicht weiterspringen, du Flasche. Und wer ist da nicht erstaunt, wenn er so etwas hört? Für manchen ist dieses Feuer vielleicht irgendein Schamgefühl, dass er dachte, in meinem Leben sind Dinge, von denen ich früher nie gedacht hätte, dass sie mir passieren, aber sie sind doch da oder in meiner Familie. Ich schäme mich, aber Gott muss mich da durchbringen. Für manche mag es ein Feuer sein, dass Gott sagt, du hast etwas gestohlen und du musst es jetzt zurückbringen. Und wenn du es nicht mehr besitzt, musst du Geld dorthin bringen. Und dich entschuldigen. Das brennt wie Feuer so etwas, aber Gott führt hindurch. Für manchen ist so ein Feuer, dass er seine Schuld vor anderen bekennt. Es gibt Menschen, die können sich kaum entschuldigen. Und auf einmal fängt an, Gott in ihrem Herzen zu wirken und sagt, hör mal, du solltest jetzt darüber sprechen und durch dieses Feuer hindurchgehen und wirklich deine Schuld bekennen und sie so loswerden. Er sagt, ich bringe dich durch. Übrigens, Feuer sondert auch Schlacken aus. Und wenn jemand durchs Wasser geht, kann sein, dass da manches wegschwimmt, was er dann nicht mehr mitnimmt. Dass er da etwas verändert hindurch geht. Aber er sagt, ich bin dein Retter. Ich bin dein Heiland. Das heißt, ich lasse dich nie auf der Strecke. Ich sage nicht zwischendrin im Wasser, tschüss. Ich mag nicht mehr mit dir, sondern ich bringe dich hindurch. Und das finde ich immer schön zu wissen, er ist mit mir. Gerade bei Kindern kann man das sehen, wenn Eltern sagen, geh mal dahin und erledige das. Und wenn es ein bisschen schwieriger ist, sagen sie, oh, da war ich noch nie, habe ich Angst davor, ich möchte nicht. Oder sie finden irgendwelche Ausreden, um das nicht zu tun. Aber wenn dann die Eltern sagen, ich gehe mit, oder der Vater, sagen sie, gut, dann gehe ich auch hin, dann machen wir das. Ich bin mit dir, das ist eine ganz wunderbare Zusage. Hier steht dann noch, dass Gott verschiedene Länder als Lösegeld gibt für sein Volk Israel. Es ist einfach deutlich, dass er der Herr der Geschichte ist und auch in allen politischen Wirren sich das Heft nicht aus der Hand nehmen lässt. Für mich persönlich braucht er keine Länder zu geben, sondern er hat Christus gegeben als Lösegeld und darüber bin ich froh und dankbar. Er gab Ägypten als Lösegeld und Äthiopien. Das ist ja interessant. Ägypten wird im Alten Testament oft erwähnt und wird gerügt wegen seines Hochmutes. Und deshalb soll es von Gott gestraft werden. Interessant war, dass später der Rest des Volkes Israel, der übrig blieb, als der große Teil nach Babylon verschleppt wurde, blieb ein kleiner Rest übrig. Und er ist dann nach Ägypten geflohen, um sich dort in Sicherheit zu bringen. Das heißt, er ist an die falsche Stelle geflohen. Statt zu Gott zu fliehen, ist er dorthin geflohen, wo eigentlich der Untergang auf ihn gewartet hat. Er hat sozusagen versucht, sich eine geistliche Schwimmweste zu bauen, wenn man so will, um in dieser Flut sich selbst zu sichern und ist gerade dadurch untergegangen, statt Gott zu vertrauen, ich bringe dich hindurch. Äthiopien wird hier noch erwähnt. Ist interessant, Äthiopien taucht in der Bibel auf als ein Feind des Volkes Gottes in Verbindung mit einem Volk im Norden, eigentlich mit Russland, die einmal mit Libyen zusammen gegen dieses Land Israel ziehen werden. Das ist heute sehr gut möglich, weil sowohl Äthiopien als auch Libyen kommunistische Staaten sind und von daher sehr leicht ihr Interesse an diesem Nahen Osten etwas handgreiflicher ausdrücken können. Wichtig ist, ich bin erlöst, nicht durch Länder, sondern durch Christus. Und dann geht es weiter. In Gottes Augen bist du teuer, wertgeachtet und lieb, geliebt. Wenn es jeder von uns heute Morgen einmal sich selbst sagen lässt, du bist in Gottes Augen teuer. Doch gerade Beginn der Fußballsaison, da wurden viele Spieler teuer verkauft. Manche für Millionen. Aber du bist viel teurer als jeder Spieler. Denn du bist erkauft mit dem Blut Jesu, mit seinem Leben. Und das ist mehr wert als die ganze Welt. Mehr wert als die ganze Welt. Dein Leben ist Gott mehr wert als die ganze Welt. Viel mehr wert als 1 Million. Du bist teuer in seinen Augen. Du bist wertgeachtet. Klar, der Wert war nicht eine blaue Mauritius, die Gott dir geschenkt hätte, sondern der Wert war sein Sohn. Und du bist geliebt. Das finde ich schön. Gottes Liebe ist so wie eine strömende Quelle. Wenn eine strömende Quelle, wenn man da Dreck reinschmeißt, der hält sich nicht lange. Eine strömende Quelle kann man eigentlich nicht verunreinigen, weil die das immer wieder herausspült. Da hält sich der Dreck nicht. Und das ist schön, wenn man sich vorstellt, Gott ist so eine strömende Quelle der Liebe für dein Leben. Auch das, was in diesem Leben an Unreinheit ist, wird immer wieder rausgespült. Du bist geliebt, wie so eine strömende Quelle, die dich umgibt. Ja, und das ist wichtig zu wissen, um dann diese Ermutigung noch einmal zu verstehen, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das heißt, auch wenn es schwierig wird, ich bin mit dir, und hier wird gesagt, was das bedeutet. Es bedeutet, dass Gott aus allen 4 Himmelsrichtungen seine Kinder sammeln wird, um sie wieder in Israel anzusiedeln, in diesem Land. Und zwar die Kinder, die wirklich ihr Herz Gott öffnen. Wir haben den Anfang davon mitbekommen, dass der Staat wieder gegründet wurde, obwohl das sicher noch kein furchtbar gläubiger Staat ist, das ist genauso gläubiger oder gottloser Staat wie unser Volk auch, von der Politik her, aber trotzdem von Gott erwählt. Und es gibt viele Leute, die haben Zweifel an der Bibel, die sagen, oh, die Bibel ist Menschenwort, da gibt es Irrtümer drin und ausgedacht von irgendwelchen Leuten. Oh, ich denke das nicht, sondern die Bibel ist Gottes Wort. Die Prophetie dieses Gotteswortes kann man sehr gut an dem Volk Israel verdeutlichen, dass nämlich schon ehe es in das Land Israel hineinkam, als es damals aus Ägypten durch die Wüste geführt wurde, sagte Gott, wenn ihr mein Gebot nicht haltet, werde ich euch in die ganze Welt verstreuen. Und da werdet ihr morgens schon Angst haben vor dem Tag, der auf euch zukommt, und abends mit Angst die Augen schließen vor der Nacht, die auf euch wartet, und morgens mit Schrecken wieder aufwachen. Aber am Ende der Zeit werde ich euch wieder sammeln aus allen Ländern und in dieses Land Israel zurückführen. Das stand schon da, ehe das Volk Israel überhaupt sein Land bekam. Und daran kann man sehen, wie genau die biblische Prophetie arbeitet über Jahrtausende hinweg, trifft sie ganz genau ein. Sowohl in den Gerichtszusagen als auch in den Heilsankündigungen. Und so sagt Gott, ich werde das Volk sammeln, das heißt gerade auch die sammeln, die Gott lieb gewinnen, und ich werde dann dort neu ein Friedensreich aufbauen. Nun, ich gehöre nicht zu dem Volk Israel, aber ich weiß, dass Gott mich auch gesammelt hat zu seiner Gemeinde. Er hat mich gerufen und gesagt, ich habe dich lieb und ich möchte, dass du mit mir lebst, das heißt mit Christus im Herzen. Jetzt ist die Frage, was bedeutet es denn, wenn Gott sein Volk sammelt? Es bedeutet, dass er die Folgen des Gerichtes aufhebt. Denn das Gericht Gottes war ja, ich verstreue euch über die ganze Erde. Das war Gerichtshandeln Gottes. Und wenn er sie jetzt wieder sammelt, heißt er, ich hebe dieses Gericht auf, ich überwinde das Gericht. Und was ist das Ziel, das Gott ansteuert? Sein Ziel ist nicht nur die Rettung aus Not, sondern hier steht als sein Ziel in dem Vers 7, alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet. Gottes Ziel ist also nicht nur die Not zu wenden, sondern Gottes Ziel ist die Ehre Gottes. Gottes Ziel ist nicht nur die Not zu wenden, Gottes Ziel ist die Ehre Gottes. Das ist wichtig zu sehen. Viele Menschen möchten nur ihre Not loswerden, das ist sehr verständlich. Aber da sie dann nicht mit Christus an erster Stelle leben, bereiten sie sich meistens schon wieder die nächste Not selbst. Einfach weil die Zielsetzung falsch ist. Gottes Zielsetzung ist nicht nur aus Not herauszuführen, sondern Gottes Ehre. Alle, die meinen Namen tragen, habe ich zu meiner Ehre geschaffen und gebildet. Jetzt schließt sich der Anfang und das Ende. Am Anfang hieß es, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und jetzt heißt es plötzlich, oh, die tragen meinen Namen. Das finde ich schön, dass Menschen wie Jens oder Fritz oder Inge heißen, den Namen Gottes tragen dürfen, indem sie Christen sind. Und Christus ist ja der Name des Sohnes Gottes. Also diese Leute, die diesen Namen des Sohnes Gottes heute tragen, habe ich zu meiner Ehre neu werden lassen in ihrem Leben, geschaffen und gebildet. Das wäre schön, wenn wir das verstehen, dass das Ziel von Gottes Führung in unserem Leben seine Ehre ist. Das Ziel ist nicht nur, dass ich irgendwie zurechtgebracht werde, dass ich Probleme los werde, sondern dass Gott geehrt wird. Und das Problem Gottes mit seinem Volk Israel war, dass dieses Volk ihn nicht geehrt hat. Sie haben diese Götter der Sexualität angebetet, ähnlich wie das in Deutschland ja zurzeit überall geschieht. Sie haben die Kinder durchs Feuer gehen lassen, ähnlich wie das in Deutschland vor der Geburt und nach der Geburt manchmal geschieht, bildlich gesprochen. Und deshalb war Gott entehrt und hat seine Ehre nur noch im Gericht aufrichten können. Das ist furchtbar. Er wurde durch das Volk nicht geehrt und da er sich nicht als Hampelmann verspotten ließ, durch den Lebensstil dieser Leute, hat er seine Ehre durch dieses furchtbare Gericht über Israel neu aufgerichtet. Indem er nämlich sagte, ich bin trotzdem der Herr, auch wenn er mich verspottet, dann muss ich eben auf diesem furchtbaren Weg meine Herrschaft verdeutlichen. Das ist ein furchtbarer Weg. Schöner ist es, wenn wir Geliebte sind und von daher verstehen, dass seine Ehre in unserem Leben das Ziel ist. Dass nicht sie im Gericht aufgerichtet wird, sondern in seiner Liebe. Wir haben ja eine wunderbare Zusage, fürchte dich nicht. Nicht so christliche Stuntmen, die irgendwo ins Wasser springen, sondern wir haben eine Begründung dieser Zusage, nämlich, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Also eine Ermutigung, fürchte dich nicht, mit einer Begründung, ich habe dich losgekauft und mit einer Zusage, ich bin mit dir, auch wenn du durch Feuer oder Wasser gehen solltest, ich bin mit dir, ich bringe dich durch. Und einem Ziel, und das Ziel ist, seine Ehre, Gottes Ehre, ist mein Lebensziel. Und es wäre schön, wenn wir das verstehen, diese wunderbare Zusage, fürchte dich nicht, mit der Begründung, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, mit der Zusage, ich werde dich führen und nie alleine lassen, und mit dem Ziel, das Ganze geschieht zu meiner Ehre.